Erfahrungen von der eigenen Fachwerkbaustelle. Heute im Gespräch mit Marvin Becker. Herzlich willkommen, mein Name ist Florian Schulz und ich bin Zimmermeister und Restaurator im Zimmererhandwerk und du bist hier im Fachwerk-Podcast. Schön, dass du da bist. In dieser Folge geht es um Marvins Erfahrungen mit der eigenen Fachwerkbaustelle. Ich war Ende 23 für ein paar Tage Bestandteil der Baustelle und habe ein paar geschädigte Fachwerkbalken ausgetauscht. Ich kann mich noch erinnern, wie wir gemeinsam mit der Familie hier von Marvin am Mittagstisch gesessen haben. Ja, immer schön sowas. Marvin ist Soul- und Jazzsänger und auch Musiklehrer. Er bewohnt schon seit längerem ein altes Fachwerkhaus mit seiner Familie und hat 2022 ein kleines Fachwerkhäuschen bei ihm gegenüber gekauft und seitdem mit viel Eigenleistung saniert. Es freut mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen im Fachwerk-Podcast, Marvin.
Hallo Florian.
Nimm uns doch bitte zu Anfang mal kurz gedanklich mit zu deinem kleinen Fachwerkhäuschen. Also wie groß ist das? Was ist das für eine Lage? Hast du ein paar kurze Worte zur Geschichte vielleicht?
Ja, also das ist ungefähr 56 Quadratmeter groß. Ganz genau kann man das nicht sagen. Das Baujahr ist nicht ganz klar. Es steht mit irgendwie 1814 oder so im Grundbuch, aber es ist durchaus älter, habe ich mir sagen lassen. Ich weiß es aber nicht genau. Das Haus ist eines der letzten Häuser, die übrig geblieben sind aus einem alten Bauernhof. Der Bauernhof steht zwar noch, aber die ganzen Gesindehäuser sind nicht mehr da. Der Bauernhof steht quasi 100 Meter weiter. Ist nicht mehr als Bauernhof zu erkennen, da ist jetzt ein großes Wohnhaus drin. Und das ist das Häuschen der Milchmarkt gewesen. Es steht etwas höher, also es ist sozusagen Hochparterre, würde ich sagen. Man guckt von da aus, es ist ungefähr 3 Meter über dem Boden. Man guckt von da aus auf die Straße. Wir haben das gekauft von einem Mann, dessen Familie gehörte früher dieser ganze Hof und alle umliegenden Häuser. Das alles wurde verkauft und er hat es aus der Erbmasse rausgenommen. Also es wurde erstmal nicht verkauft als einziges Häuschen. Dann wurde es doch verkauft für 80.000 Mark. Dann hat er es wieder zurückgekauft und hat es dann nicht bewohnt, sondern ist ab und zu mal zu Besuch hier gewesen aus Baden-Baden. Und wir wohnten halt immer gegenüber und dachten, irgendwann hätten wir dieses kleine Häuschen noch gerne. Und 22 war es dann soweit, er hat uns ein Angebot gemacht. Leider konnten wir dieses Angebot nicht ausschlagen. Es war ein bisschen zu teuer. Also 80.000 Mark waren es da nicht mehr. Aber wir haben zugeschlagen, weil es halt direkt gegenüber liegt, weil es noch andere Bieter gab. Die sollten wesentlich mehr zahlen. Also wir hatten da schon irgendwie ein Vorkaufsrecht. Und da wir unbedingt Räumlichkeiten brauchen, um in Ruhe Musik machen zu können, ohne dass unsere Kinder uns die ganze Zeit am Hacken hängen, haben wir natürlich dann gesagt, okay, wir kaufen dieses Haus, da kommt unten ein Büroraum rein und es ist nur 2 Etagen groß und oben kommt ein Klavier rein, ein Sofa und sozusagen ein kleines Aufnahmestudio, wo man auch unterrichten kann. Das war der Plan.
Jetzt gerade, wo wir hier sitzen, bist du in den letzten Zügen der Sanierung von dem kleinen Häuschen. Wie ist das Ganze gestartet vom Projekt her? Wie bist du da rangegangen?
Eigentlich wollte ich das Haus nicht sanieren oder restaurieren. Okay. Wir haben das gekauft, quasi blind. Wir haben keinen Sachverständigen eingeschaltet, gar nichts. Dem wäre sicherlich da schon etwas aufgefallen, sondern wir haben es gekauft. Dann habe ich es leergeräumt komplett. Und beim Leerräumen dachte ich so, das ist irgendwie komisch, dass das Haus von innen gerade ist und von außen sehr schief. Und an einer Stelle war auch ein Wasserschaden im unteren Bereich des Hauses. Da wollte ich sowieso schon drunter gucken. Also habe ich mir überlegt, wenn ich da schon drunter gucke, gucke ich überall drunter. Und da hatte ich dann die Büchse der Pandora geöffnet und konnte tatsächlich einfach nicht mehr aufhören. Ich bin da so wie die Jungfrau zum Kinde reingegangen und habe alles rausgeholt, was rauszuholen ging. Also mit rausholen war ich auch noch beschäftigt, als du kamst, sozusagen. Also das waren so die letzten, als du kamst, waren das so die letzten Tage des Komplettabriss eigentlich.
Das heißt also, das war dann eine komplette ungeplante Kettenreaktion im Prinzip.
Ja, genau. Es war, also ich mache gerade selber ein paar Reels für Instagram, wo ich das nochmal so Revue passieren lasse, was da überhaupt passiert ist. Und es war wirklich wie in so einem schlechten Film. Man kauft irgendwie ein altes Auto und sobald man den Schlüssel ins Auto reinsteckt und auf, ne, und den Wagen starten will, fallen einem die Reifen ab. Ungefähr so kam ich mir vor. Und also die Liebe für dieses Häuschen hat nie nachgelassen. Also das ist, muss ich vorweg schicken. Ich liebe dieses Häuschen sehr. Ich habe natürlich auch mal irgendwie geflucht und ich habe auch geweint und wirklich teilweise den Mut verloren, aber das Haus an sich ist wirklich auch so ein bisschen so ein Paradies, ein kleines Stückchen Paradies, was wir da gekauft haben. Aber es war komplett irgendwie einmal komplett neu. So, also nicht komplett, nicht alles. Du warst ja auch da und hast die Balken angeguckt und hast gesagt, ja, das könntest du so machen und das könntest du so machen. Am letzten Endes habe ich da vom Rigips bis zu dem, was da drunter lag, und da drunter lag nicht so viel, alles rausgeholt. Feldbrandsteine, die das Fachwerk ausgemauert haben, das habe ich alles rausgeholt. Da gibt es, glaube ich, nur noch ein kleines Fensterchen, wo irgendwie Feldbrandsteine drin sind. Ansonsten nichts mehr. Also wirklich einmal leer und wieder neu.
Das heißt also, ihr hattet keine Planung, was die Kosten anbelangt oder den Bauzeitraum oder so, ne? Das hat sich dann alles Stück für Stück entwickelt und ist auch mehr geworden wahrscheinlich.
Ja, genau. Wir mussten Kredit aufnehmen für das Haus und haben ein bisschen mehr aufgenommen. Und letzten Endes ist es wirklich viel, viel mehr geworden, als es eigentlich werden sollte. Und es dauert auch wesentlich länger, als es eigentlich sollte. Also ich hatte gedacht, ich fange jetzt an zu renovieren und bin dann in 2 Monaten durch mit Renovieren und kann dann da drin arbeiten. Und jetzt sind wir 2,5 Jahre weiter, also fast 3.
So. Ja, wow, Respekt. Wie hast du das geschafft, da mental dran zu bleiben?
Ich muss gestehen, ehrlich, hab das nicht geschafft, da mental dran zu bleiben. Ich hatte immer meine Durststrecken, auch so, dass mal nichts passiert ist. Das hatte dann aber meistens damit zu tun, dass ich halt nicht in der auf der Baustelle sein konnte. Das heißt, ich musste die Kinder betreuen oder ich hatte selbst Auftritte oder so, also dass ich da gar nicht so präsent sein konnte. In der Zeit habe ich schon auch so ein bisschen Kraft geschöpft, weil das Projekt natürlich immer in deinem Hinterkopf ist. Gerade so ein großes, also für mich großes. Ich habe auch ab und zu den Mut verloren, deshalb sagte ich, dass ich das nicht geschafft habe. So, weil ich mir so dachte, das nimmt ja eigentlich nie ein Ende. Ich muss sagen, dass es gibt so verschiedene Punkte in dieser Sanierung, oder es gab so verschiedene zeitliche Punkte in dieser Sanierung, die mich unfassbar motiviert haben. So, und das war unter anderem, als das Gerüst kam, um ein neues Dach auf das Haus zu bauen. Weil dann konnte ich da irgendwie auch außen irgendwie was dran machen und so. Das war gut. Und als das neue Dach kam, war mal ganz kurz für mich der Tiefpunkt erreicht. Da dachte ich so, okay, nee, ich überlebe das hier nicht. Und das Haus auch nicht. Aber als das Dach auf dem Haus drauf lag, da war dann der nächste Punkt, wo ich dachte, wow, geil, jetzt kann es weitergehen. Kurz danach kamst du. Du warst schon beim neuen Dach da.
Ja, das war schon drauf. Ja.
Genau. Ihr seid reingekommen und vor allem hast du so gesagt, ja, sieht doch alles ganz gut aus. Und das war für mich so, sieht alles ganz gut aus? Was? Ich konnte das gar nicht glauben, dass das jemand sagt. Und dann habt ihr angefangen und ab da, weiß ich noch, wurde ich ordentlich gepusht. Ne? Also das neue Dach, dann kamt ihr, das hat ziemlich gepusht. Dann hatte ich nochmal so eine Durststrecke. Ich habe ausgemauert und so und das war okay noch. Und nach dem Ausmauern hatte ich nochmal so eine Durststrecke. Da fiel mir das wirklich schwer, wieder da reinzugehen. Und auch in Giebel nochmal mauern und so war einfach schwierig. Also körperlich schwierige Arbeit und so. Da hatte ich dann nicht immer so Bock drauf. Ich bin dann natürlich da hingegangen. Also ich bin morgens früh um 8 Uhr, stand ich bei mir selbst auf der Matte und habe mit mir da sozusagen gearbeitet. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube tatsächlich, so der Ausgleich mit meiner Musik und mit viel Sport, ich habe sehr viel Sport gemacht in der Zeit, hat dazu geführt, dass ich auch diese ganzen Durststrecken mental gut überstanden habe. Und wie gesagt, diese Highlights, dass man auch merkt, wow, geil, ich kann jetzt Holzfaserdämmung ins Dach legen. So, boah, cool. Ich habe jetzt so ein Gerüst dafür besorgt. Boah, Wahnsinn. So, das waren alles so Highlights, die mich immer wieder aufgefangen haben.
Du hast ja gerade schon so ein paar Arbeitsschritte angesprochen. So wie es für mich anhört, habt ihr ja eigentlich alles neu gemacht. Ne? Also stand das Gerippe noch da, das Dach wurde erneuert. Habt ihr da irgendwas nicht neu gemacht dann an der Stelle?
Also eigentlich wollten wir nur den Dachüberstand ein bisschen weiter nach vorne ziehen und leider hat jemand den Verbund der Wände in der Mitte, da war noch eine Fachwerkwand und diese Wand hat einer zugunsten einer höheren Tür, leider hat einer den Balken durchgeschnitten. Mhm. Und auch der Dachfirst war unterbrochen und mit einem Bretterwechsel sozusagen geklärt. Das musste natürlich alles weg und nachdem ich mit einer befreundeten Architektin nur per Video mal kurz durchs Haus gegangen bin, hat die gesagt, tut mir leid, also mit dem Dach, das kannst du eigentlich knicken. Mhm. Und dann habe ich den Zimmermann, der mir gesagt hat, ich mache dir das mit dem Dachüberstand, angerufen und dann kam er vorbei und sagte so, ja, können wir machen alles, aber die günstigere Variante wäre, ein neues Dach zu machen und dann auch die stabilere Variante. Ja. Natürlich denkt man dann auch direkt so, ja, das Haus ist aber ja auch gar nicht stabil. Wie soll das alles funktionieren? Aber er kennt sich aus und hat gesagt, das passt. Ja. Kann ich machen, ich konstruiere dir das und dann baue ich dir das und setze das drauf. Ja, also doch, es sind ein paar Sachen da geblieben. Also ist das Fachwerk auch noch da, was ich nicht aufgemacht habe, weil da einfach Lehmbeschlag von innen dran war. Da konnte man sehen, ich habe da teilweise drunter geguckt, dass das alles massiv war und alles auch okay. Da habe ich nicht viel gemacht, halt nur geguckt, ob die Balken okay sind. Aber der ganze hintere Teil von dem Haus ist neu, ja. Also klar sind da noch alte Balken drin, aber ihr habt da neue Sachen eingebaut, beziehungsweise alte Balken, die ich besorgt habe. Und im Grunde ist es neu, ja.
Du hast ja schon auch verschiedene Arbeitsschritte erwähnt, wo du in Eigenleistung gearbeitet hast. Wo waren so die Grenzen für dich der Eigenleistung?
Also ich hatte den Dachdecker da, ich hatte euch da. Dann habe ich noch einen Lehmbauer den Ausgleich machen lassen, also Lehmausgleich innen aufs Fachwerk. Und ein Freund der Familie macht die Elektrik. Mhm. Also das mache ich nicht. Heizung habe ich selbst verlegt und warte jetzt eigentlich auf den Heizungsmenschen, dass er dieses, ich kenne mich nicht aus, wie es heißt, dieses Ausgleichventil für eine Wandheizung muss er noch einbauen. Genau, also das habe ich abgegeben, alles andere habe ich selbst gemacht. Also ich habe wirklich viel gelesen, mir viele Sachen angeguckt und einfach aber auch viel nachgedacht. Und es gab die Momente, wo ich morgens wach wurde und mit meiner Planung, also alle meine Planungen wieder komplett über den Haufen geworfen habe und dann rübergegangen bin und hab es so gemacht, wie ich es geträumt habe. Also tatsächlich nachdenken fand ich immer noch am effektivsten. So. Bei Sachen, die man natürlich gar nicht kennt, da lohnt sich auch nicht, darüber nachzudenken. Also wie ich jetzt einen Fachwerkbalken austausche, da habe ich lieber euch gefragt, weil bevor ich das kann, in dem Maße, wie ihr das könnt, da vergehe ja nochmal 10 Jahre oder 20, sagen wir mal 20. Ja. So, und da, das, nee, das traue ich mir nicht zu. Ich traue mir viel zu, aber das sind so Sachen, da möchte ich auch gar nicht, da möchte ich gar nicht mitmachen. So.
Du hast ja schon auch mehrere Naturmaterialien beschrieben, die ihr verwendet habt, also den Lehm und die Holzfaserdämmung. War das für dich von Anfang an klar, dass das solche Materialien werden, die ja also auch aus meiner Sicht die richtige Wahl sind? Oder hat sich das auch für dich erst ergeben, als du dich da tiefer mit beschäftigt hast, dass das die gute Kombi ist?
Also ich hatte ja in unserem Wohnhaus schon mal angefangen, eine Wand zu bauen oder die habe ich gebaut, da sitzen wir vor. Und ich war schon total unzufrieden mit den Baustoffen, weil da ist jetzt Steinwolle drin und das macht ein komisches Gefühl auf der Haut, finde ich. Auch wenn es keine Glaswolle ist, ne? Ja. auch eine Ständerbauwand irgendwo hinzubauen, dann da Steinwolle reinzumachen und dann Rigips darüber, fand ich irgendwie komisch. Habe ich trotzdem gemacht, aber irgendwie war das für so ein Fachwerkhaus damals, habe ich mir schon so überlegt, das kann eigentlich nicht so cool sein. Und habe seitdem ich das gemacht habe, auch immer in die Ecken und so geguckt, ob ich irgendwo Wasser sehe. Ne, weil ich Angst hatte, dass ich vielleicht die Wand zu dick gedämmt habe oder so. Also das war mir schon da klar, als ich hier mit dieser Wand fertig war. Und das war weit vor dem Kauf von dem kleinen Häuschen. Okay. Das heißt, in dem Moment, wo ich da drüben den Rigips rausgeholt habe, war mir klar, dass da nie wieder sowas rein kann. Mhm. Also habe ich mich im Freilichtmuseum hier bei uns einfach in die Bibliothek mal gestellt und geguckt, was die da so stehen haben an Büchern. Mhm. Dann bin ich durchs Freilichtmuseum gegangen und habe geguckt, was man verbauen kann. Lustigerweise war der damalige Kindergärtner von unserem Sohn auch da tätig in dem Freilichtmuseum und mein Sohn war im Freilichtmuseum im Kindergarten. Dadurch konnte ich da halt auch immer ganz in Ruhe mit viel Zeit in der Eingewöhnungszeit mir alle Fachwerkhäuser angucken und mir war irgendwie klar, okay, das muss genau so passieren, wie das damals passiert ist. Mhm. Klar hatten die keine Holzfaserdämmplatten oder so, aber das ist, und ursprünglich wollte ich das auch gar nicht dämmen, tatsächlich. Ich wollte das gar nicht dämmen. Ich glaube, auf den Trichter, das zu dämmen, hast du mich gebracht.
Okay.
Weil du mir gesagt hast, ja, da müssen mindestens so und so viel Dämmstoffmuster eigentlich drauf. Ich wollte das eigentlich nur mit Lehm bewerfen lassen, eigentlich selber bewerfen und dann so lassen. Ja, genau. Also ich habe mich da schon ein bisschen dann mit beschäftigt. Vorher aber auch schon unwissentlich. Ich wusste ja nicht, dass ich das Haus kaufe. So irgendwie dadurch, dass ich da im Freilichtmuseum unterwegs war.
Und das Freilichtmuseum als Inspirationsort, sag ich mal, würdest du das auch anderen Menschen empfehlen?
Ja, absolut. Also da ist man natürlich auf jeden Fall mit den Nachteilen des Fachwerks sofort konfrontiert, weil man sieht ja, was Wetter und so mit Fachwerk macht oder auch Jahre. Und die machen ja auch nicht alles sofort wieder neu, sondern die lassen viele Sachen einfach so stehen und irgendwann wird es mal dann saniert. Also man kann sich da jetzt nicht unbedingt, finde ich, so eine positive Inspiration holen, sondern man kann sich da eher angucken, okay, so wird es gemacht, aber das sind auch die Nachteile. So, und aber das war für mich auch okay. So, also ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt mein Fachwerk von außen mit Lehm verputze, dann weiß ich, dass das sehr witterungsanfällig ist. Entweder mache ich das dann und weiß dann, dass ich das dann wieder machen muss, oder ich mache es halt irgendwie anders. So, und dafür finde ich doch das Freilichtmuseum eigentlich einen perfekten Ort, um sich das alles anzugucken und sich auch anzugucken, wie man zum Beispiel auch Holzbalken nicht behandeln kann. Also, dass so eine Scheune mit nicht behandelten Holzbalken auch noch nach Jahrzehnten steht. Mhm. Und die haben die ja auch erstmal da hingebaut. Also von daher, also was die Langlebigkeit eines Fachwerks angeht, das ist natürlich total positiv zu sehen im Freilichtmuseum. Das erfährt man ja nicht, wenn man nicht gerade wie ich in so einer Stadt groß geworden ist, wo es sehr viel Fachwerk gibt. Mhm. So.
Ja, ich finde, also ich gehe auch total gerne ins Freilichtmuseum, auch hier in Kommern. Und ich finde, das fehlt ein bisschen, oder ich würde mir das wünschen, dass die Freilichtmuseen da noch mehr machen würden in der Richtung, was so Sanierungs-, Restaurierungstipps sind für Menschen, die in Fachwerkhäusern leben. Ich weiß, dass die Freilichtmuseen da auch dran sind und da auch Sachen machen, aber ich finde, da könnte echt noch mehr gehen, da noch mehr aufzuklären für das gute Bauen. Auf so einer Baustelle, also auch auf einer Fachwerkbaustelle, passieren ja auch komische Sachen zum Teil oder auch lustige Sachen. Hast du da eine Geschichte im Kopf, die du vielleicht teilen magst?
Also für mich war ungewöhnlich, dass ich tatsächlich einen Balken mit der Hand, einen eigentlich Eichenbalken, ich glaube, wie groß war der? 25 mal 25, glaube ich, 5 Meter lang. Den habe ich mit der Hand ausgegraben. Also das fand ich schon sehr besonders. Da war ich auch wirklich sehr frustriert. Ich fand es interessant, dass man an allen Ecken aus dem Haus rausgucken konnte. Das Haus aber an sich ja da steht. So, das fand ich auf der einen Seite natürlich bedrohlich, weil man guckt aus einem Haus raus. Und auf der anderen Seite fand ich es aber auch sehr lustig. Weil wo kann man, also bei welchem anderen Haus hält der Verbund so gut, dass auch Löcher irgendwie da sein können. So, das fand ich sehr lustig oder gut. Hat mir viel Spaß gemacht, das so zu beobachten, ehrlich gesagt. Und ansonsten auf der Baustelle. Nee, also das waren so die Highlights.
Ein paar Handwerkerinnen und Handwerker hast du ja da gehabt. Wie bist du da bei der Auswahl vorgegangen? Also wie hast du da für dich die richtigen Handwerker gefunden und was kannst du vielleicht unseren Zuhörern da an einem Tipp mitgeben?
Also ich habe festgestellt, dass man so eine Sanierung nicht alleine machen kann. Also ich meine im Kopf alleine. Man muss da irgendwie drüber reden. Und mir ist aufgefallen, dass tatsächlich... Also fast alle Leute, die mir hier geholfen haben, haben hier geholfen, weil ich mit jemandem anders über das Projekt geredet habe und die wurden mir dann empfohlen. Also bis auf den Dachdecker, den ich schon kannte. Du wurdest mir zwar nicht empfohlen, aber ich hatte mit Leuten gesprochen, die neben der Baustelle wohnten, bei der du gerade tätig warst. Und die sagten mir, ja Moment mal, einen Fachwerkbauer haben wir ja gerade hier um die Ecke an dem Haus. Dann habe ich das Auto abfotografiert und habe dich angerufen. So, das war das... Also Dachdecker und Fachwerkbauer. Dann war ich im Freibad und traf auf einen alten Freund von meiner Frau. Und wir haben uns unterhalten. Der ist auch Musiker. Es ging eigentlich um Musik. Und dann sagte ich, ja, wir wollen ja eine kleine Musikschule da auch aufmachen in dem kleinen Fachwerkhaus, was ich gekauft habe, ist aber noch nicht fertig. Ach so, ja, ich kenne so einen Lehmbauer. Und dann habe ich den halt einfach angerufen. Und bis jetzt waren alle, die da waren, wirklich, also ich bin mehr als zufrieden mit den Handwerkern, die bei mir im Haus waren und geholfen haben. Aber es war jetzt wirklich nichts, ich mache irgendwo ein Branchenbuch auf, gucke da rein und sehe so, ja, der kann das oder kann das. Der Elektriker ist der Mann der Schwimmlehrerin meines Sohnes. Der Heizungsmensch kommt immer schon in dieses Haus. Also kann der da drüben das auch machen. Es ist wirklich... Da bin ich jetzt gerade wirklich sehr glücklich, dass ich hier so ein bisschen auf dem Land beziehungsweise fast im Dorf wohne. Also da kann man sich schon darauf verlassen, dass die Handwerker, die man dann auch also im Umkreis irgendwie kriegt, dass die dann halt auch wirklich gut sind.
Das ist ja schön, dass das so geklappt hat.
Ja, finde ich auch.
Wenn du jetzt nochmal ein Fachwerkhaus kaufen würdest und in Eigenleistung auch angehen würdest oder wie auch immer, was würdest du anders machen?
Naja, also erstmal haben wir ja noch dieses Fachwerkhaus und das wurde zuletzt 1979 saniert. Das heißt, wenn das kleine Häuschen fertig ist, mache ich hier weiter. Anders würde ich dann machen, dass ich wirklich planen würde, denn mir ist in den letzten oder im letzten Jahr aufgefallen, dass immer, wenn ich die Dinge gut geplant hatte, dass sie dann auch viel erstmal schneller fertig waren und tatsächlich auch besser. Also ohne Planung würde ich ja nie wieder dran gehen. Und ich würde tatsächlich auch, ja, so, ich würde mir vorher überlegen, was könnte denn auch alles schief gehen, ne? Also, weil in so einer Planung vergisst man oft, erstmal oft Zeiten und die sind ja bei Fachwerk nicht gerade unerheblich, ne? Also gerade bei dem Lehm und so. Dass man die Zeiten einhält, wo man dann halt auch weitermacht.
Also du meinst jetzt so Trocknungszeiten auch?
Trocknungszeiten einhalten zum Beispiel. Oder zumindest, dass man die auf dem Schirm hat, dass das Ganze trocknen muss. Dass man jetzt nicht einfach sagen kann, so wir machen jetzt hier Lehmausgleich und das ist dann in 4 Wochen trocken. Also so 10 Zentimeter Lehmausgleich trocknet halt einfach nicht in 4 Wochen. So. Und bei uns war es leider auch Oktober, als das passierte. Die Ventilatoren waren sehr lange an. Und irgendwann habe ich sogar auch noch die Heizung angeschaltet. Und dann muss man natürlich auch diese Kosten mit einplanen. Also Planung, sowohl zeitlich als auch finanziell, muss man halt irgendwie vorher machen. Und da ich aber ja beim nächsten Fachwerkhaus nicht unbedingt wie die Jungfrau zum Kinde, wie ich das eben schon gesagt habe, komme, sondern ich bin ja schon hier und ich mache gerade das eine. Ich weiß, was ich hier vorhabe, dann wird das wahrscheinlich ein bisschen anders laufen. Tatsächlich würde ich mir auch dann im Vorfeld auch schon überlegen, okay, wen frage ich für was? Und wahrscheinlich auch schon mit einem längeren Vorlauf, weil ich kann mich noch erinnern, dass mir das total spät vorkam, als du gesagt hast, ich kann das dann und dann machen. In meinem Kopf muss natürlich alles immer sofort passieren. So. Ne, wenn ich jetzt irgendwo anrufe, dann will ich, dass der 5 Minuten später hier steht. So, dass das aber natürlich nicht funktioniert, das muss man irgendwie, das weiß ich jetzt. So. Ich glaube, das wäre das, ja, Planung. Das wäre das, was ich machen würde. Alles andere würde ich, glaube ich, genauso machen. Ich bin auch ein bisschen chaotisch, muss ich gestehen, aber das stört mich weniger. Es stört eigentlich immer nur alle Leute drumherum. Mein Chaos auf meiner eigenen Baustelle kann ich sehr gut überblicken und bin da sehr gut mit gefahren. Es gab aber auch immer Momente, wo ich dann einfach die Schnauze voll hatte und gesagt habe, so, nee, jetzt aufräumen. So. Aber ich glaube, ansonsten würde ich alles tatsächlich nochmal, also ich würde nie nochmal sowas machen, aber alles in allem würde ich es genau so nochmal machen. Ne, nur mit Planung.
Es sind ja bestimmt auch einige Zuhörer jetzt dabei, die selber vielleicht auch am Anfang oder mittendrin stecken in so einem Fachwerkhausprojekt. Was hast du da für Tipps, die du den Menschen mitgeben kannst?
Ja, erstmal wieder die Planung. Plant gut vor. Wenn man anfängt, hat man natürlich noch nicht so Schwierigkeiten mit, also keine mentalen Schwierigkeiten mit Mut behalten oder so, aber einfach sich darauf gefasst machen, dass etwas länger dauern kann, aber auch sich darauf freuen, dass das Ergebnis wesentlich langlebiger ist als das Nicht-Fachwerk-Ergebnis, also so sehe ich das. Ich finde es wichtig, dass man sich mit den Baustoffen auseinandersetzt, weil dadurch merkt man erstmal, was man für tolle Baustoffe da benutzen kann. Dass zum Beispiel so ein Lehmputz Wasser speichern kann und das Wasser auch wieder abgibt und so, das ist ja eine Besonderheit, die einfach total toll ist. So, also ich weiß noch, dass mein Vater mir da drüben geholfen hat, zum Beispiel auch Holzfaser zu verarbeiten, den wir als Dämmung auf die Lehmwand gesetzt haben. Und der hat einfach total geschwärmt, obwohl ihn alles gejuckt hat, hat er gesagt, boah, ist das einfach ein super geiler Baustoff. Ja. So, ne? Und man kann sich darauf freuen, man muss sich aber damit auseinandersetzen. Also ich finde, dass man da schon sich gut einlesen muss für so eine Baustellenplanung.
Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass vielleicht gerade jemand zuhört, der so ein mentales Motivationsloch hat, sag ich mal, was würdest du der Person mit auf den Weg geben wollen?
Also ich würde auf keinen Fall sagen, nicht verzagen, weil das tut man dann trotzdem. Aber man darf das große Ganze, nämlich das Ende des Projekts, nicht aus dem Auge verlieren. So, ich hatte Gott sei Dank auch in der Zeit ab und zu mal so ein bisschen mentale Hilfe. Das heißt, ich hatte einmal eine sehr interessante oder mehrmals eine sehr interessante Sitzung mit einer gewaltfreien Kommunikationsfrau. In erster Linie geht es natürlich um gewaltfreie Kommunikation, aber die hat auch echt einen guten Plan. Und die hat mir zum Beispiel gesagt, wenn du dich schlecht fühlst, wohin begibst du dich dann mental? Und für mich war, also sie nennt das einen Herzraum. Und für mich war das tatsächlich diese Baustelle. Und auch in allen Phasen. Zu dem Zeitpunkt, wo zum Beispiel kein Dach da drauf war, habe ich mir halt vorgestellt, ich setze mich auf ein Sofa in diesen Herzraum und gucke nach oben in die Sterne. So, jetzt ist das natürlich anders. Jetzt ist das so eine braune Höhle, die ein bisschen deprimierend ist, weil sie halt braun ist. Aber wenn die Sonne da reinscheint, dann stimmt das wieder. Dann ist das dieser Herzraum. Und sich vielleicht, es klingt ein bisschen zu esoterisch, so bin ich auch. Ich bin nicht so ein Esoteriker, aber ich finde, dass man so eine Baustelle zu seinem Herzraum machen sollte. Und dann kommt man auch durch diese wirklich schweren Phasen durch. Also da kommt man dann gut durch, weil man einfach immer wieder die Liebe auch für diesen Raum empfindet. Und nicht nur, ja, das ist jetzt das Projekt, was man abschließen muss. So, vielleicht bin ich da aber auch so dran gegangen wie so ein Musiker an ein Musikstück. Das endet natürlich nicht. Also klar bringt man irgendwann ein Musikstück raus, aber sobald man das dann in dem Moment, wo man es rausgebracht hat und man hört das dann, weiß man, okay, ich hätte das noch machen müssen und das noch machen müssen und das noch machen müssen. Das endet nie. Und so ein Fachwerkhaus, finde ich, ist auch unendlich. Also ist das schon auch mit meinem normalen Beruf irgendwie zu vergleichen, weil man kommt irgendwie nie da an, dass es perfekt ist. Und dadurch muss man sich schon auf dem Weg dahin die ganze Zeit überlegen, okay, ab welchem Punkt empfinde ich Liebe für das Projekt? So, und das ist eigentlich das, was ich sagen würde. Wenn man mental einfach denkt, so geht nicht mehr, die Baustelle ist einfach zu groß oder zu anspruchsvoll oder das schaffe ich nie oder sonst was, sich einfach immer wieder dahinsetzen und auch überlegen, okay, das ist aber schon irgendwie hier mein Herz, was ich hier reinlege. So, und vielleicht auch der Raum, aus dem ich dann die Kraft ziehe. Also es war durchaus so, dass genau der Raum, der mich am allermeisten gestresst hat, also ich kann mich daran erinnern, dass ich hinter dem Haus stand, als das Dach draufgesetzt wurde. Ich habe, dahinter verläuft ein Weg. Ich habe da gestanden, habe meinen Kumpel angerufen, der in Köln ein Fachwerkhaus saniert hat. Und ich habe ihm gesagt, boah, ich heule gleich. Ich kann das nicht sehen. Es macht mich total fertig. Und dann hat er gesagt, atme tief durch und denk dir, das ist dein Baby. Und das war genau richtig. So, wenn ich darüber nachdenke, werde ich sehr emotional, weil es mich natürlich auch total berührt. Aber ja, so ist das gewesen.
Zum Abschluss habe ich noch eine wiederkehrende Frage, die ich bis jetzt allen gestellt habe, die zu Gast waren im Fachwerk-Podcast. Was verbindest du mit Fachwerkhäusern im Allgemeinen? Also jetzt nicht mit deinem eigenen oder den beiden hier, sondern was ist Fachwerk? Was macht das mit dir?
Ich komme aus dem Bergischen, bin in Wuppertal geboren und meine Großeltern oder Urgroßeltern, die wohnten in Solingen. Und das heißt, ich habe in meinem Leben sehr viel Fachwerk gesehen. So. Und gerade auch in Solingen, zum Beispiel, wenn man nach Burg fährt, da ist natürlich alles Fachwerk. Da war ich letztens noch. Es ist leider sehr verfallen, aber Fachwerk gehörte eigentlich immer so mit zu meinem Stadtbild dazu. So, sowohl die fetten Villen in Wuppertal, die es da gibt, oder auch die bisschen abgespeckte Variante der Altbauten in Wuppertal, bis hin zu Fachwerk, bis Kotten, die man in Solingen findet und so. Also ich bin da mit groß geworden. Und fand das auch immer schön. So, also es gab nie irgendwelche Berührungsängste mit Fachwerk oder so. Ich fand das auch nie zu alt oder so. Ich finde, das hat für mich ist das irgendwie, das gehört zu einem Stadtbild dazu. Natürlich gibt es ganz viele Städte, wo das gar nicht so ist. Aber da habe ich mich bis jetzt auch nicht so richtig wohl gefühlt, tatsächlich. Also wenn man einmal in so einer Stadt, wo viel Altbau ist, groß wird, dann erwartet das Auge das, glaube ich.
Ja, schön, dass du hier zu Gast warst und wir die Zeit hier zusammen verbracht haben. Herzlichen Dank, Marvin. Ich würde einen Kontakt zu dir und deiner Musik oder vielleicht auch zu deinem Instagram-Account in die Shownotes stellen und da könnt ihr euch dann auch nochmal zu Marvin weiter informieren. Hört auf jeden Fall mal gerne rein in die Musik von ihm.
Vielen Dank, Florian. Es war sehr schön mit dir.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Empfehle den Fachwerk-Podcast gerne weiter an Menschen aus deinem Umfeld, die dich für Fachwerkhäuser interessieren und gib ihm Sterne und Bewertungen auf deiner Podcast-Plattform.
Ciao, ciao.